Das ist so schön jetzt in diesen Sommersonntagen, wenn wir miteinander auch mit einem neueren Lied beginnen. Heiße Sie herzlich willkommen und möchte Sie einladen, mit einzustimmen in das Lied aus unserem roten Liedheft 111. Das hat eine Kanadierin gedichtet. Dort in Kanada kommen die Frostwinter sehr früh. Und da muss man aufpassen, dass man die Ernte früh hereinbringt. Auf, denn die Nacht wird kommen. Wir wollen dieses Lied singen, weil wir heute am Anfang unseres Gottesdienstes einen jungen Mann hinaussenden, auch in den Dienst der Weltmission, unseren Albrecht Körner, mit Operation Mobilisation. Wir wollen dieses Lied zur Begleitung vom Klavier singen, die drei Verse im roten Liedheft 111. Das ist jetzt gedichtet im Blick auf die Altersstufen des Lebens. Das waren also die jungen Leute. Das ist schön, wenn man sich früh weiht für den Dienst des Herrn. Jetzt kommen die, die oft in der Blüte ihres Lebens stehen, das Mittelalter. Das hat ja in den letzten Tagen viele sehr beschäftigt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes übers Kreuz. Hätte man fast den Spaß erlaubt, ob jemand verlangt, dass wir es da vorne heute abmontieren müssen für den Gottesdienst. Aber wissen Sie, das gibt eigentlich die tolle Gelegenheit für Sie jetzt für missionarische Gespräche. Dass Sie Menschen sagen, warum haben wir überhaupt das Kreuz? Warum beten wir einen Leichnam an? Dass das Kreuz für uns ein Siegeszeichen ist. Ich will Sie heute grüßen mit dem Wort. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und nun lade ich Sie ein, das Loblied mit einzustimmen. Soll ich meinem Gott nicht singen? Wir wollen das nach dem Gesangbuch jetzt singen, 252. Wir singen es nach der süddeutschen Melodie, wie wir es am letzten Sonntag gesungen haben. 232, die Verse 1 und dann die Verse, die so herrlich auch die Schöpfung Gottes beschreiben, 5 bis 7. Wer jetzt keinen Sitzplatz bekommt, ich stehe den Gottesdienst, ich sitze mich nicht einmal hier hin und dann werden Sie es auch gut schaffen. Sie werden merken, da kann man viel besser aufpassen. Und ich hoffe, dass Sie trotzdem einen Segen haben. Da kann man noch an die Wand lehnen, falls Sie schwach werden sollten. Und jetzt singen wir, sollte ich meinen Gott nicht singen. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für deine große Güte, die wir vielfach erfahren haben, auch in den zurückliegenden Tagen. Wie oft hast du uns aus der schweren Angst wieder herausgeführt? Wie oft hast du uns in deiner großen Liebe beigestanden? Und wir wollen dir heute Morgen auch danken für die sommerliche Welt, die uns immer so viel Freude macht, die du geschaffen hast und in der wir die Größe deiner Werke sehen. Und doch ist uns so wunderbar, dass wir in dein Herz sehen dürfen, wie du deinen Sohn dahingibst, damit wir nicht verloren sind. Und wie du jetzt alle Sünde wegnehmen willst. Wir reden so ungern drüber, über die dunklen Flecken, wo wir dich verletzt haben, wo wir dein Wort gebrochen haben und dir untreu waren. Herr, vergib uns diese Schuld und nimm sie jetzt weg. Dein Blut macht allen Schaden gut. Und wir wollen dir jetzt in der Stille sagen, was uns bewegt. Wir danken dir, dass uns niemand und nichts aus deiner Hand reißen kann. Amen. Und nun singt Frau Lydia Zborschil aus Semelis Gesangbuch von Johann Sebastian Bach den Choral Gott lebet noch, Seele, was verzagst du noch? Und dann wollen wir unseren Albrecht Körner anschließend aussenden. Unser Albrecht Körner war bis gestern noch im Waldheim als Mitarbeiter tätig. Wir sind auch all den anderen so dankbar, die sich so ungeheuer eingesetzt haben für unser Ferienwaldheim, das gelungen ist. Jetzt erzähl doch noch ein paar Worte, Albrecht, was dich erwartet. Ja.
Kann man mich verstehen, ja? Oder?
Ganz oben. Laut sprechen.
Okay. Also ich gehe für ungefähr zwei Jahre auf die mit Operation Mobilisation. Das ist so ein Missionswerk, gehe ich auf die Logos 2 und da haben wir also einmal die praktische, das ist also ein Missionsschiff. Und da gibt es einmal die praktische Arbeit an Bord. Da tut man zum Beispiel am Deck irgendwie Rost klopfen und so Sachen machen. Und der andere Teil ist eben dann die missionarische Aufgabe, dass man eben an Land geht und da seine Einsätze hat, oftmals mit den heimischen Gemeinden zusammen und mit denen praktisch irgendwelche Einsätze, missionarische Einsätze macht. Man hat dann auch immer wieder mal, glaube ich, zweimal im Jahr oder so, so spezielle Teams, wo man dann auch für ein oder zwei Wochen ins Landesinnere geht und dort praktisch Missionsarbeit treibt. Ja, was kann man noch sagen?
Wo seid ihr?
Wo sind wir? Also an Bord gehe ich in Bremen, komme ich richtig an Bord vom Schiff. Das ist dann Anfang Oktober und davor sind noch ein paar Vorbereitungskonferenzen, deswegen jetzt schon die Aussendung. Und ja, dann geht es weiter über Belgien, England, Frankreich, Portugal, dann geht es über den Atlantik rüber, dann gehen wir so nach Mittelamerika, Panama-Kanal durch und dann USA die Westküste hoch bis nach Vancouver und von dort aus dann wieder runter. Und dann im zweiten Jahr ist so Südamerika auf dem Fahrplan.
Wir werden da immer wieder in unseren Nachrichten, wo wir die Missionsmitarbeit haben, erzählen, vorausgesetzt, dass du uns ab und zu ein paar Grüßworte schreibst. Die werden wir dann dort abdrucken und freuen uns da sehr drauf. Wie viele Leute seid ihr auf dem Schiff?
Also wenn das Schiff voll ist, sind es glaube ich so 198 Leute. Aber das sind meistens nicht genug Leute da, also vielleicht sind es nur so 170. Ich weiß es auch nicht genau. Also. Aber es sind nicht genug Leute da, deswegen sind es etwas weniger.
Und wie lang wird das Ganze sein?
Ungefähr 2 Jahre.
Wenn aus unserer Gemeinde Menschen in den Missionsdienst ausgesandt werden, dann machen wir das gerne im Gottesdienst, wenn es nicht bloß Kurzzeiteinsätze sind, Albrecht. Wir wollen dich als Gemeinde aussenden. Und ich will dir das Wort zurufen, das neulich auch bei uns in der Predigt war. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Und nun knie nieder, dass ich dich im Namen unseres Herrn einsegne. Der Herr, der lebendige Gott, sei mit dir und führe dich an seiner Hand. Er stärke dich, er helfe dir auch und setze dich zum Licht und zum Zeugnis für viele Menschen, dass er, der Herr selbst, durch dich sein Heil in der Welt verkündigen kann. Er wird dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Amen. So. Frau Zboschel singt noch jetzt den Bachchoral. Dir, dir, Jehova, will ich singen. Nun singen wir für unseren Albrecht Körner und für uns dieses Lied 105 aus dem Roten Liede. Viele Wege gibt es auf dieser Welt. Solche Lieder, die gehen mit Ihnen in die Woche hinein. Ich möchte mit Ihnen aber noch eins singen. Ich finde, das ist so schön. Und zwar die bekannten und bewährten Choräle wollen wir darüber nicht zurücksetzen. Und ich wollte mit Ihnen, Überleitung zur Predigt, noch das Lied im Gesangbuch singen, Herr, habe Acht auf mich. Und zwar singen wir jetzt von dem Lied 524, die Verse 1 bis 6. Wir lesen weiter in der Geschichte von Gideon, Richter 6. Richterbuch 6. Sie wissen, wie ich mich freue, wenn Sie mitlesen in Ihrer Bibel. Richter 6, Vers 25, beginnen wir Gideons Eifer für Gott. Die biblischen Geschichten, die helfen uns so viel, weil man da auch viel anschaulicher alles verstehen kann, um was es geht im Glauben. In derselben Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört. Der braucht einen Stier, weil das offenbar ein großes Möbel war. Und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht. Das Aschera-Bild ist ja das gleiche Bild, das wir wieder mit dem lateinischen Namen der Diana kennen, etwa in Ephesus. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsen einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer dar mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun an der Tat in der Nacht. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen, das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen, das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten, wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerubal, das heißt Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Als nun alle Midianiter und Amalekiter, die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiesritter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Botschaft zu Aser und Sebulon und Naphtali, die kamen herauf ihm entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand retten, wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel retten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle, eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und der Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Welch eine Verantwortung auf dem Gideon lag, können Sie es vorstellen? Er soll das Volk befreien, das war ja eine Not. Die Leute hatten ja nichts mehr zu essen, es wurde ja alles geplündert. Die Menschen waren in fortdauernder Lebensgefahr. Und jetzt soll er das Volk befreien. Also ich könnte mir denken, dass in dieser Nacht, nachdem Gott den Gideon beauftragt hat, dass man da wach liegt und sagt, welche Taktik nehme ich? Was hole ich mir für kluge Feldherren? Wie organisiere ich mein Heer? Wie mache ich mit dem Proviant, wo sowieso nichts zu essen da ist? Das sind lauter Fragen, die gelöst werden. Und wenn Sie irgendwo im Leben einmal Entscheidungen zu treffen haben und in schwierige Situationen hineingestellt sind, da sagen Sie, da kann man überhaupt nichts anderes mehr denken. Und das ist schwer, da liegt man Tag und Nacht bloß noch wach und sagt, also wie mache ich das bloß und so. Und in derselben Nacht, so steht hier, in derselben Nacht, Vers 25, redet Gott mit Gideon und sagt, jetzt ist zuerst dein eigenes Haus dran. Jetzt ist zuerst dein eigenes Haus dran. Das ist mein erster Punkt. Jetzt ist zuerst dein eigenes Haus dran. Dass man das Bibelwort nicht verstehen kann und dass das Bibelwort uns nicht einleuchtet, dass man am Bibelwort sich aufregen kann und sich ärgern kann, das habe ich Ihnen schon oft gesagt. Sonst wäre es ja langweilig, Bibel zu lesen. Bibel ist nie langweilig, weil Bibel immer anders redet, als wir denken. Und der Gideon, der bloß noch die Gedanken hat, mein Auftrag, ich soll Israel jetzt befreien. Und dann sagt Gott, jetzt zuerst musst du das Götzenbild in deines Vaters Haus umhauen. Da hätte ich gesagt, also lieber Gott, jetzt gerade hast du mir einen anderen Befehl gegeben. Ich habe Wichtigeres zu tun. Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Ich hätte gesagt, das kann man auch später noch machen. Aber das, was Gott will, steht ganz eng im Zusammenhang mit dem großen Auftrag, den er dem Gideon gegeben hat. Weil Gott den Gideon benutzen will, damit er Israel befreit von den Midianitern, ist zuerst wichtig, dass das Haus gesäubert wird, Da fängt es zuerst am eigenen Haus an. Und das ist vor allem und erstrangig wichtig. Man darf sich nicht hinausreden. Ich kenne immer wieder auch Leute, die sagen, ich brenne auf eine Missionsaufgabe oder ich bin bereit, mich zur Verfügung zu stellen für einen großen Dienst für Gott. Wissen Sie, dass Gott gar nicht scharf drauf ist, bevor wir unser Haus in Ordnung gebracht haben. Und es pressiert überhaupt nicht mit dem Dienst. Jetzt fällt auf einmal auf, dass die Israeliten immer bloß geseufzt hatten über die große Not, die Midianiter haben unser Land besetzt. Und die plündern alles weg und wir sind in einer schrecklichen Not. Ist es bei Ihnen auch so, dass die äußere Not Sie so arg drückt? Die äußere Not, Krankheit, Wirtschaftsprobleme, Wohnungsprobleme und so. Und keiner schreit zum Herrn über der viel größere Not, die Gott viel mehr belastet. Dass in einer Familie wie in der Familie Gideons ein Baals-Gott drinsteht, ein Riesengötzenbild. Sie müssen wissen, was das für Bilder waren. Asherah mit ihren, ich weiß nicht, über 90 Brüsten, ein Sexbild. Wahnsinniger Apparat war das. Und Baals-Kult, das ging fast immer mit der Prostitution einher. Ja, was war denn da los? Wenn Sie ein wenig im Alten Testament lesen, merken Sie, wie jede Generation in Israel davon bedroht war, das heißt, und sie hurten vor dem Herrn, wir am Ende des 20. Jahrhunderts. Wir wissen doch, wie leicht wir alle und längst nicht mehr nur die Männer in der Überzahl, sondern auch die Frauen von diesen unheimlichen Bildern des Sinnenrausches angesteckt werden, wie das unser Leben beherrscht, dass man oft gar keine Gedanken mehr fassen kann zum Beten. Wie ist denn das möglich im Hause Gideons? Warum hat denn das dort Einzug gehalten? Bei den Israeliten war immer noch der Aberglaube damit verbunden, die Felder würden besser tragen, wenn sie ihren Tribut geben an die Fruchtbarkeit. Da kann sich keiner mehr von ihnen rausreden. Ich frage mich, wir, die wir so viel wollen und auch so viele Pläne haben, was wir für Gott alles machen, wir möchten doch weit hinauswirken in die Welt. Wir haben öffentliche Verantwortung, wir wollen den Namen des Herrn verkünden. Wie sieht's in unseren Häusern aus? Haben Sie alles, was in Ihrem Haus ist, vor dem Herrn geheiligt? In einem Lied heißt es, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Ist Ihr Schlafzimmer vor Gott sichtbar, Ihr Telefon, Ihre Bücher, Ihre Schriften, Ihre Videos und was Sie alles angucken, Ihre Illustrierten? Was ist Ihr Leben? Da gibt es ja Dinge, die haben eine ungeheure Mächtigkeit über uns. Und wir sagen, wir wollen doch dem Herrn dienen. Entschuldigung, wir können uns jetzt nicht damit auseinandersetzen. Reiß du diese Bilder um. Wirf sie weg. Gottes Wort ist immer eindeutig. Gott will nichts haben, was uns bestimmen kann. Das kann auch die Macht des Geldes sein in Ihrem Leben. Ihr Geiz, das kann Ihr Neid und Ihr Hochmut sein. Das kann Ihr maßloser Egoismus sein. Was ist bei uns, was uns beherrscht und was uns bestimmt? Und wir können für Gott gar nicht dienen. Es ist doch umgekehrt so. Gott hat die Midianiter über Israel herfallen lassen, weil sie von ihm abgefallen waren. Könnte das nicht in Ihrem Leben ähnlich so sein, dass Gott die Hand von Ihnen abgezogen hat, weil er Sie gar nicht mehr segnen kann? Sie nehmen das so selbstverständlich, dass Gott immer bei uns ist, aber wenn Sie mit Gott gebrochen haben und sein Wort mit Füßen treten, wie soll Gott Sie segnen können? Es fängt zuerst im eigenen Hause an. Also die Erregung in den letzten Tagen, ob man ein Kruzifix in die Räume hängen kann, das kann ja auch nicht der Sinn der Diskussion jetzt sein, denn Symbole aufzuhängen genügt uns gar nicht. Also mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Wahrscheinlich ist das ein Zeichen nur, in welcher Zeit wir leben. Das Heidentum, das sich immer frecher um uns ausbreitet, das mutet uns ja zu, dass wir immer mehr von seinen aufgerichteten Siegeszeichen zur Kenntnis nehmen müssen. Jedes Schulbuch ist voll davon. von der Gottlosigkeit unserer Tage. Und wir müssen alles angucken. Alles, was uns im Fernsehen geboten ist, außer wir uns einen Knopf drücken. Also von Symbolen halten wir nicht viel, sondern die Frage ist, ob der auferstandene Herr Jesus Christus in ihrem Haus herrschen kann. Ob sie ihn aufrichten und sagen, in meinem Haus soll er allein bestimmen, was in diesem Haus geredet wird, was in diesem Haus geschieht, was über mein Konto läuft, allein was er tut. Ich weiß, wie viele unserer Männer und Frauen, die oft beruflich in der Woche unterwegs sein müssen, was bei denen jeden Abend eine Versuchung ist, wenn sie im Hotel sitzen, wie viele Offerten ihnen gemacht werden von ganz anderer Art. Oder diene ich dem Herrn? Der Eddie Ostermann, der frühere Generalverkäufer von den Vereinigten Österreichischen Stahlwerken, der die König-Karls-Brücke zum Beispiel nach Stuttgart verkauft hat, der hat gesagt, wo ich in der Welt reise, ich kenne die Gefahren, die am Abend drohen. Ich hole mir das Telefonbuch vor und dann rufe ich eine Gemeinde nach der anderen an und dann suche ich, wo sind Schwestern und Brüder, die sie an dem Abend noch treffen. Und sagt, mein Leben ist unsagbar reich. Ich habe überall in der Welt, in jeder Stadt, Beter gefunden, Freunde. Das ist doch die Frage, ob Jesus ihr Leben beherrscht. Sie können sich nicht entschuldigen und sagen, in meinem Leben sind so viele Versuchungen, sondern leben Sie doch mit dem Herrn. Sie können nicht brauchbar Gott dienen, wenn Sie Ihr Haus nicht säubern. Und wenn Sie nicht sagen, ich mache nimmer mit, ich willige nicht mehr in diese Praktiken ein, ich will das nicht tun. Natürlich herrscht in unserer Zeit fast in allen Ämtern Korruption. Aber die Frage ist, ob Sie sagen, mit mir nicht. Und wenn Sie mir ein Königreich bieten. Das hat mich beeindruckt, wie der Gauck von der Stasi-Behörde neulich sagte, da hätte es manche gegeben im DDR-Regime, zum Beispiel einen FOPO-Offizier. Da sei noch ganz eindeutig das im Stasi-Bericht zu lesen. Dem haben sie einen Auftrag gegeben, dass er seine Kumpels ausspionieren soll. Dann ist er zu seinen Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, ich diene mit meinem ganzen Leben der DDR. Aber so etwas können Sie mit mir nicht machen. So sollen Sie reden, wie es Ihnen ein einfacher Kommunist vorlebt, der noch Ideale hat. Ich will doch meinen Rücken nicht beugen vor falschen Dingen, die mich nicht vorwärts bringen. Ich gehöre meinem Herrn, dem ich diene. Und bevor Gott einen Gideon in den Dienst schicken kann, möchte er ihn heiligen und möchte, dass das Haus gereinigt wird, damit allein dem Herrn gedient wird. Und was das oft für Schwierigkeiten hat, Gideon hat Angst. Sie sehen, der Gideon ist ein ängstlicher Typ. Machen Sie doch keine Helden aus diesen biblischen Männern. Die waren Angsthasen, wie Sie auch. Die haben gar keinen Mut gehabt, aber es hatten sie Glauben. Sie haben Gott vertraut mit ihrer Angst. Angst bis zum Letzten. So geht es uns sehr oft auch in der Krankheit. Wir sind alle weiche Leute, schwache Leute. Aber wir vertrauen dem Herrn. Und wenn Gott uns sendet, dann gehen wir aus Gehorsam gegen sein Wort. Er hat ja sogar Angst, mit seinem Vater drüber zu reden, obwohl sein Vater, Sie lesen es ja da, am Ende ihn sogar noch vor den Dorfbewohnern verteidigt. Sogar hat er Angst gehabt, sein Vater kriegt einen Tobsuchtsanfall, wenn er das zerstört, dieses Götzenbild. Und selbst, weil es gefährlich war, das wird heute gar nicht anders sein. Wenn man klar und kompromisslos einen Weg geht, dann geht der Kampf los und dann geht die Auseinandersetzung los. Der Herr sendet Sie dazu. Gehen Sie den Weg klar vor dem Herrn, gehorsam vor dem Herrn. Jetzt haben wir noch was in diesem Abschnitt. Wie wird man gewiss? Das hat den Gideon ja umgetrieben. Wie wird man gewiss? Also, er hat überlegt und hat gedacht, ich lege dieses Vlies aus. Und dann hat er mit Gott so gehandelt und gesagt, da machen wir uns ein Zeichen. Also mir ist das aus dem Herzen gesprochen. Ich wollte auch immer gern sowas haben. Oder dass ein goldener Zettel vom Himmel runterfällt, wo genau draufsteht, was ich tun muss. Das wäre ja so eine Bestätigung für uns. Viele sagen, ich habe keine Klarheit. Und Gott geht dem Gideon nach und gibt ihm dieses Zeichen. Aber merkwürdig ist, dass dieses Zeichen ihm gar keine Sicherheit gibt. Er will ein zweites Zeichen haben, aber auch dieses Zeichen, obwohl es ein Wunder war, bleibt am Ende so, dass man sagen kann, ja, es könnte ja auch ein Zufall gewesen sein. Es gibt ja solche Zufälle. Hilft's Ihnen? Gott gibt kein Zeichen Ihnen, dass das Glauben ersetzen kann. Er gibt Ihnen viel Ermutigungen, er gibt Ihnen auch Bestätigungen, aber das Glauben kann man nie ersetzen. Wie wird man gewiss? Sie werden nur gewiss ihres Weges, indem sie auf die Weisung Gottes hören. Und sein Wort ist erstaunlich klar. Sie werden jeden Tag, und wenn Sie nur 15 Minuten Bibel lesen, eine Fülle von Dingen entdecken, wo Sie sagen, dass Gott so klar zu mir redet, hätte ich gar nicht gedacht. Sie können es ganz eindeutig verstehen, ohne dass noch irgendwo eine Unsicherheit bleibt. Gott will ganz deutlich zu uns reden und will das ganz deutlich machen. Ich sende dich, so wie wir es bei unserem Albrecht getan haben. Ich sende dich, so sendet sie Gott. Bring dein Haus in Ordnung. Und wo werde ich gewiss? Unter dem Wort Gottes, das er zu mir sagen lässt. Jetzt möchte ich aber doch noch was anfügen. Was hat denn eigentlich diese Geschichte in der Bibel zu suchen? Es gibt ja manchmal Stellen in der Bibel, wo man sagt, also das interessante Episode mit dem Vlies, das hinausgelegt wird, und der Gideon bringt das aus und dann lässt er das Wasser raus, den Tau von dem Vlies. Oder das Vlies bleibt trocken, aber was hat denn das eigentlich zu bedeuten? Und dann ist manchmal interessant, es gibt ja Ausleger, die finden in der Bibel etwas. Auch wissen Sie, ich finde irgendwie, das ist schön, da darf man auch in der Bibel Auslegungen finden. Da war in der Schweiz, in Männedorf, der Alfred Zeller, schon lang verstorben, ein begnadeter Bibelausleger, der hat so gerne über diese Stelle gesprochen und hat gesagt, an diesem ausgelegten Vlies, und das können Sie sich gut merken nachher, kann man, wie in einem Bild zeigen, zwei Stufen des christlichen Lebens. In der ersten Stufe dieses Christenlebens, da macht man die ersten Erfahrungen mit Jesus. Das sind die ersten Schritte des Glaubens. Man wacht auf, man sucht nach Klarheit im Glauben und dann kommt man zu dem Herrn und sagt, ach Herr, ich brauche dich. Und man ruft ihn an in der ganzen Leidenschaft und sagt, Herr, gib mir doch deine Hilfe. Und man kommt mit seiner ganzen Not und sagt, Herr, nimm meine Sünde von mir weg und lass mich deine Gnade erfahren. Ich brauche deine Vergebung. Wunderbar, wenn man das so erleben kann. Mach mein Fell nass, sagt Alfred Zeller. Mach mein Fell nass. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Beistand. Ja, so geht das Glauben an. Ich will was mit meinem Herrn erleben. Ich möchte Erfahrungen mit ihm machen. Aber dann kommt der zweite Schritt. Auf einmal wird man wach und sagt, ja, aber was ist mit dem anderen Land drumherum? Da sind ja noch so arg viele um mich her. Und haben die auch was mit dem Herrn erfahren? Da sagt man, Herr, jetzt lass du deinen Tau auch auf die anderen fallen. Und es geht sogar so weit, sagt Alfred Zeller, dass man beten kann und sagen, Herr, ich bin gar nicht mehr so wichtig. Sie kennen doch in der Bibel Beispiele, etwa der Mose, als das Volk Israel das goldene Kalb errichtet hatten, sie alle ihre Ohrringe abreißen und das Kalb, das Götzenbild gegossen wird und die Leute niederfallen, kommt Mose vom Berg herunter und sagt, was macht er denn da? Und es ist entsetzlich, gerade am Sinai in der Offenbarung Gottes haben sie ein Götzenbild und dann steigt Mose wieder hinauf auf den Berg und sagt zu Gott, Herr, ich bitte für dieses sündige Volk, zieh du von ihnen deine Gnade nicht ab. Du kannst meinen Namen aus dem Lebensbuch ausstreichen. Ist gar nicht wichtig, was mit mir wird. Nur wichtig ist, dass die gerettet werden. Die größte Stufe dann. Wenn man für die anderen sein Leben einsetzen will. Und ganz ähnlich war es beim Apostel Paulus. Er hat von seinen jüdischen Volksgenossen viel Schläge erhalten. Er saß jahrelang unschuldig im Gefängnis, weil seine eigenen Volksgenossen mit Lügen ihn in Haft brachten, mit falschen Anschuldigungen. Und der Paulus wurde nicht bitter, sondern er hat gesagt, Herr, ich wollte verbannt sein, wenn nur meine Volksgenossen zum Glauben kämen, gerettet würden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zu dieser Stufe des Glaubens durchdringen. Und das ist wunderbar. Wenn man eine missionarische Feuerbegeisterung hat, wenn man sein Haus gereinigt hat, Wenn man Erfahrungen mit Jesus gemacht hat, dann sagt, mein Fell ist feucht geworden. Aber jetzt möchte ich, dass die anderen das auch erfahren. Und dann ist mit meinem Leben gar nicht mehr wichtig. Wenn ich nur das mit meinem Leben erreichen kann, dass andere gerettet werden, den Herrn finden, das ist ein Sehnsuchtstraum. Und ich wollte, dass Sie wenigstens bei dieser Geschichte immer dran denken, unser Herr will, dass aller Welt enden, voll werden seiner Herrlichkeit. Und sie erfahren und entdecken. Und er möchte uns dazu benutzen, dass wir seine Boten sind. So bereitet er uns vor. Geh! Und der Gideon richtet einen Altar auf. Und je mehr er von dem Holz des Götzenbildes hineinwirft ins Feuer, umso herrlicher flackert das Feuer. Wunderbar, wenn Sie das Alte ablegen dürfen. Wir brauchen keinen Altar und kein Feuer mehr zu errichten. Wir dürfen vor dem gekreuzigten Jesus stehen und ihm danken, dass er die Schuld meines Lebens sühnt. Und dass er unser Haus reinigt und uns brauchbar macht zum Dienst. Und dass wir große Taten für den Herrn wirken können. Da möchte ich das nächste Mal weitermachen. Wie man mit dem Herrn große Schlachten schlagen kann. Und Siege erringen kann mit dem Herrn. Amen. Nun singen wir noch die letzten vier Verse vom Lied 524. Herr, habe Acht auf mich. Dieses Lied habe ich gewählt, weil es um die Reinigung und Heiligung unseres Lebens geht. Die Verse 7 bis 11 vom Lied 524. Wir wollen beten. Du barmherziger und freundlicher Herr, du siehst auch in diese unheimlichen Tiefen unseres Lebens hinein, die wir so gern verbergen. Du kennst unsere Gedanken von Ferne. Und wir sprechen das vor dir aus, dass wir oft gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Du kannst uns nicht segnen und auch unseren Dienst nicht segnen, weil wir dir untreu waren. Und wir wollen das in deinem Licht bekennen und unter deinem Kreuz ausräumen und um deine Vergebung und um deine Reinigung bitten. Geh uns nach, wo wir etwas verstecken, damit wir nicht Heuchler werden. Du willst, dass durch uns dein Name in der Welt groß werde. Und so wollen wir uns dir ganz neu weihen und dich bitten, dass du auch in unseren Diensten mit uns gehst und unsere Dienste segnest. Wir bitten dich auch für die vielen Verpflichtungen, in denen wir stehen, auch für die Freizeiten, die jetzt stattfinden, für unsere Berufsaufgaben, für unsere Familien, für unsere Häuser und Nachbarschaften, in denen wir leben. Wir bitten dich aber auch für unser Volk und für unsere Stadt. Gib doch, dass wir als Schar der Christen deinen Namen dort groß machen können, dass Menschen durch uns heute oder morgen zum Glauben kommen, weil du das tust mit deinem Geist. Und so dürfen wir dich auch bitten für die Leidenden und die Kranken, die jetzt nicht unter uns sein können, aber du bist bei ihnen. Und du hilfst ihnen auf, auch in all ihrer Schwachheit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz und ich darf die Familie Young bitten, dass sie jetzt gleich vorkommt und noch einen Gruß sagt. Wir finden das ganz groß. Am Mittwoch gehen Sie schon nach England. Der Peter ist ja Engländer. Und jetzt bitten wir, wer von beiden macht, Peter oder Renate, noch ein Wort.
Erstmal kurz, es ist mal schön, nach so vielen Kassetten wieder live dabei zu sein. Ist auch sehr ermutigend, so junge Menschen wie der Albrecht zu sehen, die sich wagen, ins Unbekannte mit unserem bekannten Herrn zu gehen. Wir sind beauftragt, Ihnen Grüße zu übertragen von der Gemeinde Christi, von der ganz kleinen Gemeinde Christi, im Ort Nanai bei Hakodate im Norden von Japan.
Ja, und jetzt freuen wir uns sehr, dass es noch geklappt hat auf der Durchreise nach England. In der Schulzeit werden wir im nächsten Jahr jetzt, also bis Sommer nächsten Jahres in England sein, in den Ferien immer, also hier in Deutschland. Und wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin hinter uns stehen. Und wir möchten uns auch ganz herzlich bedanken für alle Unterstützung im Gebet und auch ganz praktisch, wie wir es in letzter Zeit öfter sehen durften.
Jetzt machen wir das so, ich habe es ja auf der Rückseite vom Notizenzettel Ihnen angeregt. Das wäre so nett, wenn wir da draußen einen richtig großen Ständerling machen können. Das ist oft so schwierig mit dem zweiten Gottesdienst. Ich verabschiede auch heute nicht. Ich würde Sie gerne nachher noch ein bisschen, hätte ich Zeit, nicht bloß mit denen, sondern auch mit Ihnen noch zu reden, eins und allem. Und wenn Sie wieder andere treffen, wäre doch schön, nehmen Sie sich noch ein paar Minuten Zeit. Und die sind auch noch ein bisschen dabei. Dann kann man Sie sehen, da drüben, den Sandkasten kennen Sie noch von früher, vom Kindergartenzeiten her. Aber ich will das sagen, da außen ist alles oft so eng. Und das ist so nett, wenn man sich auch ein wenig grüßt. Wenn ich jetzt sagen würde, drüben ist ein kaltes Buffet oder gekühlter Sprudel oder ein Eis, da würden Sie alle loslaufen. Aber jetzt machen wir es mal so, das Nette ist begegnen, nehmen Sie noch ein bisschen Zeit. Ganz herzlichen Dank. Wir haben auch für die, die ganz neu sind, in den letzten Wochen ein Newcomer-Treffen, eine Einführung. Das ist oben im oberen Saal, im oberen Stock des Gemeindehauses. Da sind ein paar Mitarbeiter, das ist was anderes. Anders, ein ganz normaler Ständerling, so wie es die jungen Leute haben. Aber drüben haben wir viel, viel mehr Platz und ich will mal sehen, ob es uns gelingt, Traditionen umzustellen. Wir haben am Sommerabend gemerkt, war so herrlich, da ist man abends gar nicht mehr nach Hause gegangen, weil man richtig Zeit hat. Und heute haben wir Zeit noch, das Essen ist noch nicht so weit und noch ein paar Minuten da drüben zum Begegnen und dass wir aufeinander zugehen und kennenlernen. Es sind so viele nette Leute noch da. Ich möchte nochmal den Dank an die Waldheim-Mitarbeiter sagen, die uns so viel geholfen haben in den vergangenen 14 Tagen. Sie haben ein großes Werk getan und ich schätze die Harmonie, die große geistliche Ausrichtung. Das ist ja sowas Wunderbares und das mitten in der Stadt, in der Zementwüste, in Waldheim zu machen, das ist ein Zauberstück. Aber wir danken allen sehr für ihren großen Einsatz und es war wirklich gelungen. Dann darf ich noch darauf hinweisen, wir hatten neulich so eine CD da draußen angeboten.
Das ist eine sehr schöne CD, die hat eine Chorgruppe in bester Qualität gemacht. Da sind schöne klassische Lieder, geistliche Lieder, aber auch Erweckungslieder wieder drauf. Und er hat den Erlös dieser Kassette für unsere Werkhilfe für Brüder bestimmt. Wenn jemand interessiert ist, drüben auf der Seite am Ausgang am Büchertisch kann man das haben. Unser Opfer ist heute für die Arbeit der Operation Mobilisation bestimmt. Also da, wo der Albrecht Körner rausgeht, für das Schiff Logos und das Schiff Doulos. Auf dem Schiff Doulos ist unser Rudi Schmidt. Wir freuen uns, dass junge Leute so etwas tun und dass sie in die Welt hinausgehen und dort das Evangelium zu Menschen sagen, die man sonst nicht erreicht. Ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung und alles Mittragen. Und nun wollen wir um den Segen des Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns deinen Frieden.